und gehe schon wie lange in die Gemeinde? Jahre, und bin seit einem Jahr auch richtig ordentliches Mitglied und kriege immer diese netten Rundbriefe per E-Mail. Halleluja! Darf wählen und so. Voll geil. Ja, ach ja, Storch hat hier immer dieses Teil hier. Deswegen ist es auch so niedrig. Ah, super. So, also nochmal kurz vorweg. Ich war jetzt ja länger nicht da. Das lag jetzt nicht daran, weil ich irgendwie mit dem Herrn gehadert habe oder vom Glauben abgefallen bin oder einen Unfall hatte oder so, sondern es lag einfach daran, dass ich im Moment jeden Tag an dieser Bibelübersetzung zugange bin. Da habe ich euch ja schon mal zweimal hier Zeugnis von gegeben. Und heute war ich jetzt im Verlag und ich habe einen Vertrag. Yeah! Halleluja! Danke, Jesus! Yes! Und das Ding ist so fett und so geil. Da gibt es wirklich ein paar Leute im Verlag, die sind richtig heiß drauf, ja. Also ein Typ hat sich irgendwie hingesetzt und hat wochenlang am Design gefeilt, obwohl er das gar nicht machen sollte. Und jetzt habe ich rausbekommen, dass der ehemalige Chefredakteur von der Bravo, viel wichtiger, Bravo soll ja eine Jugendbibel werden, irgendwie in dem Verlag jetzt arbeitet und der kann irgendwie günstige Anzeigenpreise raushauen. Das heißt, die Volksbibel wird eine fette Anzeige in der Bravo haben. Ist das fett oder was? Das finde ich so geil. Die Bravo wird bei uns im Jugendzentrum immer gelesen und ist anscheinend immer noch ziemlich, ja, meinungsbildend auf jeden Fall. So. Dementsprechend chaotisch war meine Predigtvorbereitung. Also meine tolle, dufte Einleitung steht hier auf dem Handy. Und der Rest steht hier auf diesem großen Zettel. Aber ich lege jetzt einfach mal los. Ich lese vor aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 11. Kapitel, die Verse 1 bis 13. Ist ein bisschen länger. Hört gut hin. Eines Tages, als Jesus gebetet hatte, baten ihn seine Jünger: Herr, sag uns doch, wie wir richtig beten sollen. Auch Johannes hat das seinen Jüngern beigebracht. Und Jesus antwortete ihnen: So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Richte bald deine Herrschaft bei uns auf. Gib uns heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir all denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Bewahre uns davor, dass wir dir untreu werden. Dann sagte Jesus zu den Jüngern: Stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm hin, klopft an die Tür und bittet ihn: Leih mir doch bitte 3 Brote. 3 Hamburger, keine Ahnung. Ich habe unerwartet Besuch bekommen und wir haben nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte. Vielleicht würde der Freund dann antworten: Hey, stürm mich nicht. Ich habe die Tür schon abgeschlossen und liege in der Koje. Außerdem können die Kinder vom Lärm wieder wach werden. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir was zu essen geben. Das sage ich euch, wenn er schon nicht aufsteht und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere ihm einfach keine Ruhe lässt und rumnervt. Darum sage ich euch, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht ihn und ihr werdet finden. Klopft an, dann wird euch die Tür geöffnet werden. Denn wer bittet, der wird bekommen. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet werden. Welcher Vater würde seinem Sohn denn eine Schlange geben, wenn der ihm einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn er ein Ei haben möchte? Ein Ei haben möchte. Wenn schon ihr hartherzigen, sündigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, dann wird doch der Vater im Himmel erst recht denen seinen Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Amen. Jesus, segne meine Worte. So. Also, ich war letztes Wochenende konnte ich nicht, da war ich in Darmstadt. Bin eingeladen worden von so einem Christending, das nennt sich Heidenspaß. Heidenspaß. So eine missionarische Aktion in so einer Disco. Eigentlich ganz cooles Ding. Ja, die Heiden sollen halt auch mal ihren Spaß haben. Und da sollte ich so missionarische Predigt halten, ist leider ein bisschen in die Hose gegangen. Es hat sich auf jeden Fall keiner bekehrt, ich weiß nicht genau warum. Und vielleicht waren auch nur Christen da und es war eigentlich ein Christenspaß, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich am selben Tag noch ein Treffen mit den Jesus Freaks Darmstadt. Das ist so eine Gruppe, die sind vielleicht ein Drittel von dem, was wir hier irgendwie am Start haben. Und die wollten sich einfach mit mir treffen und wollten so fragen, hey Martin, irgendwie, was war da eigentlich am Anfang bei den Jesus Freaks in Hamburg? Also ich war ja am Anfang irgendwie dabei, irgendwie in meinem Wohnzimmer. Was war denn da irgendwie? Was habt ihr irgendwie gemacht? Was hat Jesus Freaks irgendwie ausgemacht? Und ich kann wirklich das hier bekennen und ich habe euch bei meiner letzten Predigt irgendwie erzählt, das Wichtigste ist, Gott zu lieben über alles und ich glaube, wir waren am Anfang halt tierisch verknallt in Jesus und das hat irgendwie alles gerissen, das hat uns motiviert. Aber das Zweite, was Jesus Freaks am Anfang in Hamburg ausgemacht haben, war, dass wir echt wie blöd gebetet haben. Wir haben echt Gebetszeiten gehabt, alter Falter. Also was habe ich vorher nicht erlebt und nachher nicht erlebt. Wir haben wirklich in einem Raum gesessen mit 50 Leuten und haben echt zu Gott geschrien und haben gesagt, hey Gott, ich brauche dich. Bitte komm, komm in mein Leben. Und wir haben wirklich unser Herz aufgemacht und die ganzen Masken und das ganze Getue und auch religiöse Getue, waren ja auch viele Christen irgendwie da, das haben wir irgendwie alles beiseite gelegt und haben einfach zu Gott geschrien. Und ich kann wirklich hier bekennen, Gott ist mein Zeuge, die Jesus Freaks sind nicht aufgebaut auf menschliche Ideen, auf charismatische Leiterpersönlichkeiten schon gar nicht, auch nicht auf tolle Konzepte. Irgendwie die Christen stehen ja so auf Konzepte irgendwie, jetzt wird wieder ein neues Konzept irgendwie verkauft, Willow Creek. Jesus Freaks sind nicht auf Konzepte aufgebaut. Jesus Freaks sind auf Gebet aufgebaut. Und ich weiß für mich, ich, Martin, kann sagen, das sagt mir Gott immer wieder, wenn ich irgendwie bete. Martin, als allererstes habe ich dich nicht zum Bibelübersetzen berufen und auch nicht zum irgendwelche Sachen ins Leben rufen. Als allererstes hat Gott mich berufen zu beten. Gott möchte, dass ich bete. Gott möchte, dass ich ihn suche. Er möchte, dass ich jemand bin, der mit ihm labert und der sein Herz vor ihm ausschüttet. Und ich habe das Gefühl, ich habe von dem Thema Gebet vielleicht so viel geschnallt. Und die Lektionen, die man im Beten noch lernen kann, die sind unendlich. Ich habe jetzt bei eBay so ein Buch ersteigert von Torrey, heißt der, glaube ich, irgendwie in Deutsch übersetzt, über das Gebet. Das ist richtig so ein vergilbtes, geiles, uraltes Buch. Und da geht es nur ums Gebet und er schreibt von den Erweckungsbewegungen und er schreibt, was für Erfahrungen die mit Gebet gemacht haben. Und ich kann euch sagen, Leute, alles, was Christen an Start gebracht haben, alles, was Gutes in dieser Welt passiert ist, inklusive der Sklavenbefreiung in Amerika, hat mit Gebet angefangen. Und ich möchte euch versuchen, ein bisschen zu motivieren, zu beten. Persönlich, zusammen. Und deswegen habe ich 3 Punkte heute vorbereitet. Das erste ist, warum sollen wir eigentlich beten? Ist ja eine gute Frage, berechtigt. Warum macht Gott das nicht einfach irgendwie so? Meine zweite Frage ist, wie sollen wir beten? Da gebe ich so ein paar Tipps, die ich so gelernt habe in meinen paar Jahren mit dem Herrn. Und das dritte, was hindert uns am Beten? Okay? Erstens, warum sollen wir eigentlich beten? Ich glaube zuallererst, dass der Gott, mit dem ich lebe, ein Gott der Beziehung ist. Ja, Gott sehnt sich nach den Menschen. Gott sehnt sich nach dir. Gott steht morgens an deinem Bett neben dir und er sehnt sich danach, dass du mit ihm redest. Gott möchte eine Beziehung zu uns haben und er möchte, das habe ich letztes Mal gesagt, keine Dienstbeziehung mit uns haben. Er möchte eine Liebesbeziehung haben. Gott möchte mit uns reden und er möchte, dass wir mit ihm reden. Er sehnt sich danach, mit uns zu kommunizieren. Ja, wir leben in einer gottverlassenen Welt. Wo ist Gott in dieser Welt? Gott ist nicht in dieser Welt. In dieser Welt regiert eine andere Macht, nämlich Mr. Scheiße, Satan. Und die ganze Kacke, die in der Welt passiert, da hat Gott keine Aktien drin. Und Gott kann dort nur was tun, er kann da nur einbrechen in unsere Realität, einbrechen in unsere Dunkelheit, einbrechen in die Gesetze dieser Welt, wenn Menschen anfangen zu beten. So einfach ist das. Und ich weiß noch, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich so eine alte Oma getroffen habe in Hamburg auf dem Kiez, als wir bei den Freaks da irgendwie unsere ersten Treffen hatten, mitten auf dem Kiez. Und da kam die echt mit Tränen irgendwie zu mir und meinte, hey, ich habe 10 Jahre jeden Tag dafür gebetet, dass sie auf dem Kiez Jugendliche anfangen, zu Gott zu reden, mit ihm zu leben, sich nach ihm auszurichten. Also auch bevor die Jesus Freaks überhaupt angefangen haben zu beten, gab es da schon Leute, die dafür gebetet haben. Das müsst ihr euch mal reintun. Da gibt es echt so eine Geschichte, eine Tradition von Gebet, die das Ganze ins Leben gerufen hat. Alles Gute fängt mit Gebet an. Alles Gute fängt mit Gebet an. Und ich kann sagen, als die Jesus Freaks in Hamburg gestartet waren, da haben wir gebetet wie blöd. Habe ich am Anfang schon gesagt. Wir haben echt Gebetsnächte veranstaltet und du musstest nicht einen Flyer machen. Am Dienstagabend ist Gebetsnacht im Stadtpark. Das sprach sich rum, alle waren irgendwie da. Und dann ging es irgendwie ab. Und es ging bergab mit den Jesus Freaks, das habe ich letztes Mal gesagt, als die Projekte wichtiger wurden als Gott. Und wenn die Projekte wichtiger werden als Gott, dann hört man auch auf zu beten und dann trifft man sich nur noch, um Orga-Kram zu besprechen und um zu überlegen, was haben wir falsch gemacht, was können wir richtig machen. Mein Ego ist das, was Gott am meisten im Wege steht. Das merke ich Martin, immer wieder. Dass ich irgendwie mein Ding durchziehen will, dass ich meine Ideen von meinem Leben habe und von meiner Ehe habe und von allem Möglichen. Und sobald ich das durchziehe, Leute, dann läuft die Sache in die Scheiße. Aber immer wenn ich bete, wenn ich mich mit Gott auseinandersetze, wenn ich mit ihm rede, dann richten sich meine Gedanken neu aus. Dann werden die Sachen wichtig, die für ihn wichtig sind. Und die Sachen, die mir vorher wichtig waren, werden auf einmal unwichtig. In seinem Licht. Ich glaube, dass Gebet das Abenteuer dieser Generation sein kann. Und wenn du Probleme hast in deinem Leben, dann frage ich dich, wie viel betest du dafür? Ja, ich habe neulich mit einem Typen mich unterhalten, das ist einer von den Leitern einer großen christlichen Bewegung hier in Deutschland. Und der hat fett Probleme. Der hat fett Probleme. Finanzielle Probleme, Eheprobleme, was weiß ich für Probleme. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, Alter, und ich meine, da musst du ja beten wie blöd. Und er meinte, nee, ich bete überhaupt nicht. Ich kann irgendwie nicht beten. Da meinte ich, hey Mann, irgendwie, das kann doch nicht angehen. Wenn du Probleme hast, warum betest du nicht? Und so scheiße es dir geht, umso größer deine Probleme sind, umso mehr solltest du beten. Denn im Gebet steckt der Schlüssel zu wirklicher Veränderung. Zweitens, wie sollen wir denn beten? Was heißt das denn, beten? Wie kann Beten überhaupt funktionieren? Wie geht das irgendwie ab? Ich habe so ein paar Tipps irgendwie, wie ich das mache, aber ihr könnt eure eigene Kreativität irgendwie ankurbeln und gucken, wie ihr das macht. Also ich habe festgestellt, dass es immer cool ist, nicht alleine zu beten, zu zweit oder zu dritt. Und es gibt auch ein Wort in der Bibel, wo es heißt, wo 2 oder 3 in einer Sache eins werden und Gott darum bitten, dann wird er das tun. Hast du ein großes Problem in deinem Leben? Hast du eine große Sehnsucht in deinem Leben? Dann such dir 2 oder 3 Freunde und bete mit denen. Bete mit dem einmal in der Woche, morgens ist immer eine coole Zeit, aber viele können auch nachts besser beten. Meine Mutter betet zum Beispiel immer nachts, ich weiß auch nicht genau warum. Und trefft euch und tut euch zusammen. Wenn du betest, ist meine Erfahrung, hat man oft irgendwie so einen religiösen Stil drauf. Und jeder, ich weiß nicht, hier sind ja auch viele Frokis irgendwie fromm aufgewachsen. Und dann hat man auch oft irgendwie so einen Stil drauf und sagt irgendwie so, oh Herr Gott, du bist so herrlich und mächtiglich. Ich lobe deinen geheiligten Namen, du gesalbtes Öl. Oh bitte Herr, komm und bewältige du meine Probleme, die ich nicht bewältigen kann. Und ich glaube, Gott steht daneben und denkt manchmal, hey, irgendwie, Alter, rede noch mal irgendwie normal mit mir. Und ich habe jetzt ja irgendwie Matthäus und Markus übersetzt und da ist mir aufgefallen, dass Jesus mit den Pharisäern echt hart ins Gericht gegangen ist. Und warum? Weil die immer Showbeten veranstaltet haben. Die haben sich dahingestellt vor der versammelten Mannschaft und haben ganz besonders salbungsvolle, heilige Gebete gesprochen, damit alle Leute dachten, wow, was für ein großartiger, geistlicher Mann ist das denn? Aber Gott möchte, dass du von deinem Herzen aus zu ihm redest, dass du zu ihm schreist. Und du kannst mit den Worten, wie du mit deiner Freundin oder mit deinem Freund redest, kannst du auch mit Jesus reden. Und das geht so schnell, je länger man Christ wird, umso schneller kommt so christlicher, frommer Gebetsstil irgendwie drauf. Und das ist ein Tipp. Überleg dir, wie du mit Gott redest. Versuch deine ganzen frommen Vokabeln einfach mal in die Tonne zu drücken, mach einen Deckel drauf oder tu es ins Klo und spül runter. Und versuch ganz normal mit Gott zu reden. Da steckt Kraft drin, Leute. David Pierce hat irgendwie so eine Predigt, wo er von so einem Büffelglauben spricht. Und er sagt irgendwie, Gott will, dass wir uns ihm stellen, so wie wir sind. Und dass wir zu ihm schreien und ihn anbrüllen, wo wir ihn brauchen. Wie lange? Also, die Bibel sagt einmal irgendwie, wir sollen ja alle Zeit beten. Da gibt es auch so Mönche, die das ausprobieren, da gibt es so ein Herzensgebet, das ist irgendwie so eine Formel, die man immer aufsagt, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Und das machen die so lange, bis sie dieses Gebet immer drauf haben und immer dieses Gebet wie so eine Endlosschleife in ihrem Kopf passiert. Aber ich glaube, das ist auch die einzigste Form, wie man das hinkriegt, die ganze Zeit irgendwie zu beten. Ich habe das auch mal probiert. Ich bin irgendwie nicht so ein Disziplintyp. Irgendwie. Bei mir hat es irgendwie nicht funktioniert. Aber ich wollte es einfach mal sagen. Ich bete immer so eine Dreiviertelstunde, Stunde irgendwie. Ich nehme mir irgendwie in der Küche einen Zettel. Da schreibe ich dann auf, wofür soll ich heute beten oder worum soll es gehen, Gott. Und dann sage ich Gott, hey, zeig mir irgendwie, was willst du heute, wofür soll ich beten? Und dann sagt Gott irgendwie, okay, erstmal sag mir mal Danke, dann bete mal für Hans Wurst und Egon Bahr und Kuno Gondo und bete mal für Kurt Cobain, das hat er noch nie gesagt, aber irgendwie so für die Volksbibel natürlich, für meine Eltern, für meine Ehe und so weiter und so fort. Und dann habe ich den Zettel voll und dann bete ich das durch, Stück für Stück, Stück für Stück. Und dann weiß ich immer, okay, ich habe für den und den gebetet. Und es gibt auch ein paar Leute, für die bete ich echt jeden Tag. Mir hat auch geholfen, sich einen bestimmten Ort zu suchen, wo man betet. Und ich habe euch auch schon mal erzählt, hier im Zeugnisteil, von diesem Berg bei mir im Park. Und wenn du merkst, du schaffst es irgendwie nicht zu Hause zu beten, du bist tierisch abgelenkt und der Computer spricht zu dir und sagt, geh ins Internet, geh ins Internet. Und dann war es im Internet und hast E-Mails abgerufen, ein paar falsche Seiten besucht, keine Ahnung. Dann ist sowieso mit Beten erstmal durch. Aber dann sagt die Stimme, wie wäre es jetzt mit einer CD? Oder mach den Fernseher an oder telefonier nochmal mit Angelika. Und dann zack, ist das Thema irgendwie vorbei. Deswegen habe ich mir irgendwie überlegt, Gott, ich habe so einen Ort und wenn ich es zu Hause nicht schaffe, dann gehe ich dahin. Und immer wenn ich dahin gehe, dann weiß ich, hier treffe ich mich mit Gott, hier habe ich ein Meeting mit Gott. Hier ist Gott am Start. Und das hilft mir total. Such dir einen Ort. Und ich hätte jetzt noch viele Tipps. Ich sage jetzt nochmal etwas über ein Gebetsprogramm, was ein Larry Lee entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob es von ihm ist, aber es gibt auf jeden Fall ein Buch von ihm. Da hat er das Vaterunser als so ein Gebetsprogramm gesagt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du oft gedacht, hey Gott, ich will jetzt beten und dann fällt dir irgendwie nichts ein. Dann versuch nach dem Vaterunser zu beten. Das funktioniert ungefähr so. Du sagst dann irgendwie, Vaterunser, der du bist im Himmel. Und dann füllst du diesen ersten Satz mit, ich danke Gott, dass du mein Vater bist. Ich weiß, dass du mein Vater bist. Und danke, dass du im Himmel bist, dass du den Überblick hast. Du weißt, was abgeht. Du kennst mein Leben. Du weißt, was morgen passiert. Und du bist mein Vater, Gott. Ja? Vaterunser, der bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dann kann man sagen, hey Vater, und ich will, dass dein Reich kommt. Ich will, dass das passiert, was du willst in meinem Leben. dein Name soll geheiligt werden, du sollst groß rauskommen. Ich möchte, dass meine Freunde wissen, dass du der Beste bist, dass du der Coolste bist, dass es sich lohnt, mit dir zu leben. Unser täglich Brot gib uns heute. Gott, ich bitte dich, dass du mir heute die fehlenden 500 Euro gibst, die ich brauche, um meine Steuer für mein Auto zu bezahlen. Stimmt jetzt wirklich. Ich habe fett Minus auf dem Konto und habe jetzt gerade Steuernachzahlung, nein, Steuer 500 Euro für Diesel, etwas ätzend. Und so weiter. Ja, versteht ihr? Ganz praktisch. Und so kann man locker eine Dreiviertelstunde, eine Stunde rumkriegen. Wenn du weißt, du hast eine Berufung zu beten, und vielleicht gibt es hier ja ein, zwei Leute, die wissen irgendwie von Gott, Gott möchte von mir, dass ich bete, Gott möchte, dass ich die Sachen irgendwie im Gebet regel, die dann irgendwo in irgendwelchen Gemeinden irgendwie passieren, wirst du wahrscheinlich mit einer Dreiviertelstunde oder einer Stunde, wie ich, nicht auskommen. Und eine Sache noch, oft glaubt man ja, man hat so viel vor, man schafft es irgendwie nicht. Aber meine Erfahrung ist, immer wenn ich gebetet habe, habe ich mehr geschafft am Ende des Tages, als wenn ich nicht gebetet habe. Und damit komme ich auch gleich zum dritten und letzten Punkt, fließender Übergang. Was hindert uns zu beten? Was hindert uns eigentlich zu beten, Leute? Ich glaube, erstens, Scham hindert uns zu beten. Sünde. Ja, wenn du gerade irgendwie gestern Nacht richtig Kacke gebaut hast, hast dich auf einer Party besoffen und mit Tusnell da rumgeknutscht und die hat eigentlich einen Freund oder hast irgendwie gelogen oder bist irgendwie mit deinem Auto rückwärts in die Einbahnstraße reingefahren. Ich mache jetzt Witze. Aber du weißt schon, was für Kacke du regelmäßig baust. Und wenn du merkst, dass das Scham dich daran hindert zu beten, dann lass die scheiß Scham nicht dein Gebetsleben lähmen. Lass dich nicht davon fesseln. Geh zu Gott. Sag, Jesus, ich habe Kacke gebaut. Tut mir leid, bitte vergib mir. Bitte, Jesus, vergib mir. Ich gebe dir diese Schuld. Dann sagst du ihm das, was du an Kacke gebaut hast. Und dann danke, Jesus, dass du mir vergeben hast. Und dann leg los. Und wenn du merkst, das hat nicht funktioniert, dann musst du, das ist mein Tipp, mache ich dann so, irgendeinen Freund anrufen und dem sagen, ey, ich habe irgendwie gestern richtig Kacke gebaut, können wir mal kurz irgendwie zusammen beten, kannst du mir Vergebung zusprechen? Und wenn das nicht funktioniert, tja, dann musst du eine Anzeige schalten oder im Zeugnisteil nach vorne gehen, aber das funktioniert eigentlich immer, ja? Und dann bist du wieder frei. Vergebung ist der Schlüssel für Scham, die einem beim Beten hindert. Zweitens hindert mich beim Beten ganz oft Mr. Scheiße. Ja, Satan, aber volle Granate. Irgendwie irgendwelche Ablenkungsmanöver. Ich will gerade loslegen zu beten, da ruft irgendwie Fritz Fritzgen an und labert mir eine Kassette ans Ohr. Es gibt ja so Leute, die können irgendwie anderthalb Stunden telefonieren und man darf dreimal dazwischen sagen. Und das war's dann mit dem Beten. Oder du kommst irgendwie plötzlich scheiße drauf, kriegst depressive Gedanken oder wirst irgendwie abgelenkt. Ich habe gelernt, dass wenn ich beten will, dass ich vorher erstmal meine Sündengeschichten abkläre, zweitens dann aber auch Mr. Scheiße mal kurz sag, hey Satan, im Namen von Jesus Christus, ich gebiete dir, du darfst mich jetzt nicht vom Beten abhalten. Alle Mächte, die versuchen, mich jetzt vom Beten abzuhalten, ihr müsst weichen im Namen von Jesus Christus. Ich binde eure Macht. Ihr habt keine Chance gegen Jesus. Und ich sag mich frei und los. Dann mache ich mein Handy aus. Das ist geistliche Kampfführung, zweiter Teil. Und dritter Teil, legt das Telefon und das Kissen. Und dann funktioniert das. Drittens, was mich oft beim Beten vom Beten abhält, beim Beten behindert, ist das Fleisch. Könnte ich jetzt auch theologische Blablas erzählen über das Fleisch. Auf jeden Fall ist das Fleisch irgendwie nicht so geil. Das Fleisch ist jetzt nicht das hier so, sondern das Fleisch ist ja bei Paulus, ich denke immer so, es ist so unsere Bequemlichkeit, ja, unser alter Mensch, dass du irgendwie beim Beten plötzlich tierisch müde wirst und denkst, jetzt beten, irgendwie habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Dass du irgendwie träge wirst, dass du lahm wirst, dass du schlaff wirst, dass du es nicht gebacken kriegst. Und dagegen hilft nach meiner Erfahrung nur ein Mittel, worauf alle Freaks überhaupt keinen Bock haben. Und das ist Disziplin. Oh nein. Amen. Halleluja. Sagt Halleluja zur Disziplin. Eine geistliche Begabung. Was meine ich damit? Ich meine mit Disziplin nicht, dass du...
Jawohl, Herr, ich bete jetzt. Jawohl, ich habe Gott, Herr. Mein Vater, unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Jawohl, Herr. Sir.
Disziplin heißt, sich einfach eine Uhrzeit zum Beispiel zu nehmen und sich das vorzunehmen und wirklich darum auch zu kämpfen, Plan zu machen. Also ich mache mir auch oft so Pläne irgendwie. Ich schreibe mir zum Beispiel, das mache ich jetzt auch gerade, wo Rahl nicht da ist, denn die hilft mir oft in Disziplin, das ist so mein Disziplin-Hinterntreter. Ich mache mir immer so einen Zettel, dann schreibe ich mir auf, okay, was willst du heute machen? Und als erstes schreibe ich dann immer auf beten, also frühstücken, duschen, ist ja auch ganz angebracht. Dann irgendwie beten und dann Bibel übersetzen, E-Mails checken. E-Mails checken würde ich immer ganz am Schluss machen, weil da geht immer tierisch viel Zeit drauf. Voll die Zeitfresse, voll der Zeiträuber. Einige lachen, ihr kennt es. Und das Letzte, was uns oft hindert zu beten, ist Stolz. Ich schaffe es auch ohne dich, Gott. Warum denn beten, Gott? Ich krieg das schon alleine hin. Und so offensichtlich, wie ich es jetzt sage, so eine Gedanken hat keiner. Aber wenn du wirklich mal dahinter guckst, warum du nicht betest, dann ist das oft der Grund, dass wir glauben, wir kriegen es irgendwie alleine gebacken. Wir kriegen das schon hin, Gott. Ich schaffe das irgendwie, Gott. Ich schaffe meinen Tag heute, Gott. Ich habe Disziplin, ich krieg's irgendwie auf die Reihe, ich nehme mir die Sachen vor, ich schaffe es irgendwie. Und das ist Stolz. Und das ist der Grund, warum Mr. S. aus dem Himmel geflogen ist. Weil er sich auf den Thron setzen wollte, weil er auch angebetet werden wollte. Stolz ist Kacke, Leute. Stolz ist die Ursünde schlechthin. Und das Einzige, was hilft gegen Stolz, ist zu lernen, zu sagen, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich, Gott. Und heute in der Vorgebetszeit war das irgendwie das Gebet, was ich am meisten beten musste. Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich, Gott. Ich brauche Gott. Ohne Gott bin ich der letzte Arsch. Und wenn Gott nicht in mein Leben gekommen wäre, wäre ich heute irgendein Loser, keine Ahnung, was aus mir geworden wäre. Wahrscheinlich ein Hardcore-Junk oder irgendein Sozialhilfe-Typ, der irgendwie jeden Tag breit in seinem Zimmer liegt. Ich hätte auf jeden Fall nichts gebacken gekriegt, wenn Jesus nicht in mein Leben gekommen wäre. Ich fasse nochmal zusammen. Ich glaube, dass Gebet diese Welt verändert. Ich glaube, ich weiß, dass die Jesus Freaks auf Gebet gegründet sind und auf nichts anderes. Und ich glaube, dass wir beten sollen, das war mein erster Punkt, weil Gott sich danach sehnt, weil er Bock darauf hat. Und weil die großen Sachen in der Welt passieren, weil Leute angefangen haben zu beten. Ich glaube, zweitens, dass wie eher eine Frage ist von Sachen vornehmen, ja, Disziplin, Entscheidung treffen, wo zwei oder drei sich seine Freunde suchen und mit denen zusammen sich treffen, dass man aufhört mit den religiösen Phrasen und normal mit Gott redet, dass wir uns so ein Gebetsprogramm zur Not an den Start holen, wenn du merkst, du schaffst es irgendwie nicht, du hast irgendwie nach 10 Minuten keinen Stoff mehr irgendwie zu beten, dass du dir einen Zettel machst, dass du dir einen Ort suchst, wo du beten kannst. Und mein letzter Punkt war, was hindert uns zu beten? Ich glaube einmal die Scham, wenn du Kacke gebaut hast, wenn du Sünde gebaut hast, dann packst du es nicht zu beten. Mr. Scheiße verhindert oft das Beten. Das Fleisch, die Bequemlichkeit und Stolz war mein letzter Punkt. Ja, ich frag dich nochmal. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, keine Ahnung. Hast du Bock drauf? Willst du wirkliche Veränderung? Willst du eine Explosion erleben in deinem Umfeld? Möchtest du, dass deine Freunde Jesus kennenlernen? Möchtest du selber vorankommen? Möchtest du gebraucht werden? Willst du einen Unterschied ausmachen in Deutschland, in Remscheid? Dann fang an zu beten. Willst du Gott erleben, dann fang an zu beten. Und wenn du irgendein besonderes Gebetsanliegen hast, dann ist das vielleicht der Grund, warum ich das heute sagen wollte. Dann sagt Gott dir jetzt, hey Alter, hör auf drüber zu reden, fang an zu beten. Geh auf die Knie. Flehe Gott an. Er ist bereit. Er ist willig zu geben. Er wartet auf dich. Amen.